Hi, bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Ab sofort gibt es alle 14 Tage eine Folge überall, wo es Podcasts gibt. Das sind Pollux-Folgen von vor 3 Jahren und wir wollen euch die Möglichkeit damit geben, mal reinzuhören. Bei Podimo findet ihr ansonsten bereits über 150 Folgen. Jede Woche kommt sogar noch bei Podimo eine neue aktuelle Episode dazu. Infos in den Shownotes und da findet ihr dann auch den Link zum Podimo-Testen-Angebot. Und jetzt geht es los mit der Folge.
Pollux, Psychopathen im Knast. Der True Criminal Podcast mit Maximilian Pollux und Claudia Kamit. Und eine Warnung vorweg: In diesem Podcast wird die Ausübung von Gewalt explizit geschildert.
Sag mal, Max, als wir über Ted Bundy geredet haben, da meintest du ja zu mir, ich hätte vor dem Angst haben können, weil ich genau sein Beuteschema bin. Also Frau, dunkelhaarig und dann in dem Alter.
True.
Du hättest ihm hingegen, meintest du, den Pudding klauen können, da wäre nichts passiert. Aber hattest du nicht auch irgendwann schon mal Angst vor einem Psychopathen? Oder gab es das gar nicht?
Ja, doch. Also vor jemand wie Ted Bundy habe ich keine Angst. Aber natürlich gibt es Psychopathen, die jetzt keine Serientriebtäter sind, sondern die in der kriminellen Welt agieren. Also Killer, Schutzgelderpresser, Räuber, gerne mal sowas wie Ex-Soldaten, die ihnen schon viel Blut gesehen haben und dann in diese Welt zurückkommen.
Aber bist du im Knast schon mal jemandem begegnet, ja, vor dem du Angst hattest?
Ja, auf jeden
Fall. Der ein Psychopath war?
Auf jeden Fall.
Weil und warum hattest du dann Angst? Weil der so aggressiv war?
Na, weil du mit jemandem, der selber keine Angst hat, sehr, sehr schwer Krieg führen kannst. Und es passt sehr gut zu der Folge, die wir heute haben. Wir reden heute über einen Mann, der einen Großteil seines Lebens in Haft war zu der Zeit, der bekannt war in der kriminellen Welt, der als einer der härtesten Kriminellen der Welt gilt. Und da kommen wir genau auf diese ganzen Aspekte, wieso du so jemanden nicht zum Feind haben willst.
Mhm. Okay.
Wie gesagt, die Eigenschaft, die da wichtig ist, ist, dass echte Psychopathen furchtlos sind. So. Wie willst du gegen jemanden gewinnen, der keine Angst hat, so? Wie willst du jemanden einschüchtern und loswerden, von deinem Rücken kriegen, der keine Angst hat?
Haben die denn generell keine Angst? Oder wie ist es denn, wenn zum Beispiel man deren Familie bedrohen würde? Oder gibt es da auch keine emotionale Verbindung, dass die das irgendwie ängstigen könnte?
Ja, die Reaktion würde Wut sein. So, es gibt so diese, das fand ich ganz interessant, die eine hat es mal gesagt, so ja, so Emotionen, ihre Palette reicht von, sie so, ich kann 3 Sachen, kann ich gut definieren, so Wut und Frustration und Hunger. Mhm. Und dann schon so, warte mal, Hunger ist nicht meine Emotion eigentlich, so, weißt du? Aber dieser Unterschied, deswegen die Furcht um das Leben der Familie, das ist eher dann was in Aktionismus umschlagen wird, glaube ich.
Okay.
Der Mann, über den wir heute reden, dessen Familie wurde häufig bedroht. Also es gab Anschläge auf sein Leben, auf das Leben von Leuten, die ihm wichtig waren. Sein Name ist Mark Brandon Reed. Und sein Spitzname ist Chopper. Und passenderweise Chopper.
Da muss ich an so ein Motorrad denken.
Ja, das ist ein Chopper, ist ein Motorrad. Chop ist aber auch To-Chop. Ist auch Hacken, Schneiden.
Ah, okay.
Und passenderweise steht auf seiner Brust tätowiert Mad Dog, Psychopath. So,
nein,
steht,
echt?
Hat es tätowiert in so billigen, krummen, verblichenen Buchstaben. Neben 100 anderen Sachen. Und falls euch der Charakter bekannt vorkommt, es gibt einen Film, in dem Eric Bana ihn spielt. Ich verspreche euch aber, wir nähern uns seinem Charakter heute ein bisschen auf eine intimere Weise, obwohl der Film echt großartig ist. Vielleicht mein Filmtipp des Tages, Chopper mit Eric Bana. Vieles von dem, was ich heute erzähle, kommt aus den Interviews. Er hat sehr, sehr viele Interviews gegeben und eben aus seinen Büchern, da besonders aus dem hier indizierten Roman Chopper.
An der Stelle nochmal Triggerwarnung, Triggerwarnung, Triggerwarnung.
Oh, Triggerwarnung auch, ja, haben wir auch. Gewalt, diesmal keine sexuelle Gewalt, aber blutig wird's. Bist du da hier, Claudi? Claudi hat gesagt, sie ist heute drüber übers Müde sein und nach Müde kommt dämlich.
Ja, wirklich, da bin ich heute echt angekommen.
Das fand ich gut. Ich bin auch ein bisschen, ja, Berlin, habe auch ein bisschen Berlin-Feeling.
Ist ja mysteriös, was du da sagst.
Das ist mysteriös, ja, kann sich jeder denken, was er möchte. Aber ich freue mich auf Chopper. Für mich selber war er, warum ich den auch gewählt habe und mit dem Gedanken so, wer macht mir Angst? Wir werden das jetzt die Folge mal so nach und nach aufdröseln. Für mich war der damals auch so ein bisschen so eine Art Vorbild.
Vorbild. Mhm. Ein Typ, der Psychopath auf seiner Brust stehen hat.
Mad Dog Psychopath, bitte.
Ja, das ist doch das Gleiche, oder?
Ja, vor allem war seine lange Haftdauer und die Art, wie er die Haft hinter sich gebracht hat. Und
wie denn?
Unverbesserlich, unnachgiebig. Einmal hat er gesagt, wenn sie jemand mit Haft brechen, dann ist es, weil der Haft schrecklich findet. Mhm. Ich liebe es, in Haft zu sein. So, das war dann, ich liebe den Knast, ich liebe die Mauern, ich liebe die Gitter, ich liebe den Beton, ich liebe den Hass.
Das klingt wie ein Oxymoron, das kann er doch nicht ernst gemeint haben. Also wäre es gerne hinter Gittern, wäre es gerne eingesperrt.
Könnte die Antwort sein, ein totaler Irrer?
Ja, oder jemand, der sich alles schönredet.
Wieder, was stört dich denn am Knast, wenn dich das alles nicht betrifft?
Naja, aber trotzdem kann man nicht einfach mal feiern gehen, man kann keine
Was soll er feiern gehen? Das sieht ja aus.
Okay, man kann keinen Sex haben, man kann nicht in Urlaub fahren, man kann nicht...
Ist nicht jedem so wichtig, Claudio, da hat nicht jeder so ein Faible dafür.
Zwinker, bei dir. Okay, aber guck mal, du kannst nicht Sex haben, du kannst nicht in Urlaub fahren, du kannst nicht mal einfach einen Burger essen gehen, wenn du einen Burger essen magst.
Ganz kurze Urlaubsgeschichte, Chopper war einmal irgendwie im Urlaub so am Strand und dann hat er sich so einen Rettungsring, auch einen aufblasbaren Rettungsring, so, wo du eigentlich Bierdosen so reinstellen kannst oder so. Mhm. Und da hat er eben seine Knarre reingelegt und ist damit so dann draußen so geschwommen, weil er nicht mit Badehosen nackt am Strand erwischt werden wollte.
Ah, okay.
Also solche Sachen, die sind alle, wir nähern uns jetzt mal. Wir fangen, wie so, eine Sache vielleicht nur vorneweg. Seine Bücher haben sich zu Lebzeiten über 500.000 Mal verkauft. Das nur mal so viel, also...
Wann hat er denn da so viel Schrecken verbreitet? Also in welchem Jahr ungefähr sind wir denn so?
Kompletten 70er, 80er, okay. Anfang 90er. Der letzte Mord, von dem wir wissen, ist 2002 passiert. Nach der Veröffentlichung des Films.
Nein.
Darauf kommen wir jetzt. Also pass auf, let's go. Wir gehen zuallererst mal nach Australien. Reed wurde in Australien geboren und eine der ersten Sachen, die mir aufgefallen ist als bei der Recherche, der hat als Kind mit der Waffe seines Vaters schon russisch Roulette gespielt. Für alle, die das nicht kennen.
An seinem Kopf?
An seinem eigenen Kopf. Also russisches Roulette heißt, wir nehmen einen Revolver. In einem Revolver ist eine Trommel. In der Trommel sind zum Beispiel 6 Kugeln. Also 6 Kammern, in die du eine Kugel reintun kannst. Und was er gemacht hat, ist, er hat 5 Kammern leer gelassen und in die eine Kugel gesteckt. Danach drehst du die Trommel. Klack. Und lässt sie reinklicken. Einhaken. Und dann weißt du nicht, wo die Kugel ist. Du hast jetzt eine Chance, 5-1. 5 sind gut, 1 ist schlecht.
Je öfter du klickst, desto kleiner wird die Chance. Oder du machst
5-1, 4-1, 3-1, also es wird immer schlimmer.
Oder du machst die Trommel wieder raus und machst von neuem.
Und dann drehst du 9, dann hast du wieder 5-1. Wenn ich euch sagen würde, lasst uns das um 1 € spielen, ne, dann kann man das mal machen. Also ne, 5-1, nicht mit einer Kugel im Revolver, aber irgendein Spiel, bei dem eine 5-1 Chance besteht, dass du gewinnst.
Ja, okay.
Ist ja gut.
5-1 gewinne ich, 1 verliere ich.
Genau. Stell dir vor, du dürftest auf einem Würfel, ist ziemlich genau wie ein Würfel, stell dir vor, du darfst jede Zahl würfeln, außer eine 6. Mhm. Was wärst du bereit einzusetzen?
Wenn nichts danach passieren würde?
Na, was wärst du bereit einzusetzen? 10 Euro?
10 Euro, ja.
Kriegst 10 Euro, wenn 1, 2, 3, 4 oder 5 kommst, verlierst 10 Euro, wenn eine 6 kommt. Mhm. Ich würde sogar 1000 Euro einsetzen, weil ich habe eine 1 zu 5 Chance. Im Grunde ist es eine gute Chance, aber mein Leben...
Ich bin nicht so eine Spielernatur bei sowas. Ich spiele nicht gerne um Geld.
Nur, dass wir es nochmal erklärt haben. Wenn ihr eine 6 würfelt, seid ihr tot.
Und das hat er als Kind gemacht?
Hat er als Kind schon gemacht. Haben wir natürlich keine Beweise. Auch wieder hier, wir müssen viel von dem, was wir heute über ihn wissen, haben wir von ihm.
Klingt aber auch so ein bisschen so, als würde man das erzählen, um, ja.
Es gibt eine Live-Aufnahme von ihm, wo er das vor laufender Kamera einmal macht und danach auf die Reporterin auch noch abdrückt.
Was?
Wie
hat die Reporterin reagiert?
Überhaupt nicht. Stoneface, also total versteinertes Gesicht.
Weil und wahrscheinlich, weil sie so schockiert war.
Lächeln. Und der sagt auch so, schau, ich mach das hier und drückt ab. Und jetzt bist du dran. Willst du auch spielen? Und sie so, nein, nein, ich will nicht spielen. Und er sagt original, bad luck und drückt ab. Also,
was?
Ja.
Und da war wirklich eine Kugel drin?
Keine Ahnung, ich war nicht dabei. War es eine echte Kugel, war eine Kugel drin? Sie reagiert auf jeden Fall.
Freak.
Sie reagiert ziemlich echt, muss ich sagen. Also sie kreischt nicht, sie rennt nicht weg, sondern sie ist einfach so, ist das gerade passiert so?
Verstehe ich, ja. So Schockstarre.
Und so würde man reagieren. Also, was es bedeutet vor allem, und damit kommen wir wieder zum Anfang, der Tod an sich ist für ihn nicht greifbar. Das ist nicht wirklich was. Es gibt auch Interviews am Ende seines Lebens, springen wir kurz mal nach vorn, als seine Leber bereits versagt, ein Riesentumor im Bauch, den du sehen kannst von außen, also hat Hepatitis gehabt jahrelang, gibt dann nochmal ein Interview bei 60 Minutes Australia und die Reporterin fragt ihn, ob er nicht jetzt, weil es ist, wir reden von Tagen oder Wochen, bis es bei ihm vorbei ist, Angst vorm Sterben hat, das Gesicht komplett gelb schon, also du siehst, dieser Mann ist tot. Und er sagt ganz klar, dass es emotional ihn nicht berührt. Und wenn du ihn jetzt so fragst, würde er zwar lieber nicht sterben, aber eigentlich nur, weil er halt gerne sehen würde, wie die Medien dann über ihn berichten, wenn es mal passiert ist. So. Also es ist absolut keine Emotion, keine Furcht. Er kann das nicht greifen, das Konzept sterben. Und das haben wir immer wieder bei Psychopathen. Das ist, ja. Weil was macht dir denn Angst vorm Tod? Gehen wir mal ganz kurz in eine persönliche Ebene. Warum haben wir Angst vorm Tod? Was macht dir Angst?
Ich glaube, die meisten haben eher Angst zu sterben und nicht tot zu sein. Ich habe irgendwie eher Angst, tot zu sein.
Aber dir ist klar, dass eigentlich das ist, worüber man sich wundern müsste. Logisch, nur rein logisch.
Was bei mir ist.
Nimm mal, ja, dass ja, einer ich sagt, weiß, ich habe Angst, tot zu sein. Weil wir gehen davon aus, dass du das nicht weißt, was dann passiert, oder? Sind wir uns einig?
Total. Es macht mir trotzdem irgendwie ein komisches Gefühl.
Aber verstehst? Ja, er sagt, eigentlich ist seine Einstellung, nämlich etwas, gegen das du nichts machen kannst und das höchstwahrscheinlich du nicht mal merkst. Nicht zu fürchten, ist eigentlich viel sinnvoller, als es zu fürchten. Verstehst du? Also seine Einstellung ist eigentlich ich will nicht richtig sagen, aber seine Einstellung ist eher logisch zu erklären als deine.
Ja, sie ist logisch von der rationalen Seite, aber natürlich nicht von der biologischen Seite, weil wenn wir alle so denken würden, dann würden wir alle Massenmörder wahrscheinlich sein und
oder von Klippen springen oder wie auch immer. Aber es war interessant. Logisch und psychologisch ist halt, hängt zusammen. Deswegen, dass wir so schockiert darüber sind, dass die keine Angst vorm Tod haben, ist eigentlich
logisch.
Sind wir die
ja, aber es ist doch auch so, ich glaube, für eine Gesellschaft gut, dass Leute Angst haben vorm Tod.
Ich kann dir, jetzt komm, ich mache auch mal ein Geständnis, weil ich frage ja immer dich. Ich habe keine Angst vorm Sterben.
Du hast keine Angst?
Absolut.
Wieso nicht?
Ich
weder vom Tod sein,
nicht
noch vom Sterben.
Besonders nicht vorm Tod sein und vorm Sterben nur in der Form, dass ich halt sehr gerne nicht in einem Auto eingeklemmt verbrennen würde. Aber wenn ich jetzt, ne, einfach
aber wenn du jetzt todsterben krank wärst und wüsstest, du müsstest in 3 Wochen sterben?
Keine Angst. Keine Angst, außer vor den Schmerzen. Absolut keine Angst. Ich würde sehr bedauern, die Cat nicht mehr zu sehen, den Watson nicht mehr zu haben. Ich würde wirklich, aber ich bin ja dann weg, ich kann daran nichts mehr ändern.
Also jetzt verstehe ich auch, warum du beim PCR-Test anders abgeschnitten hast als ich.
Wie gesagt, ich glaube, meine Einstellung ist die logischere. Aber, liebe Leute,
aber
ich weiß...
Aber ist das eine persönliche Einstellung oder meinst du, das ist schon Richtung Psychopathie?
Ich habe das auch ein bisschen mehr angelernt, also in der Zeit, als ich ein Krimineller war. Das klingt total komisch. Aber die Leute denken jetzt, ich bin voll der Spinner. Ich habe damals immer so das Hagakure gelesen, so einen japanischen Samurai-Kodex. Und da geht es ganz, ganz viel ums Sterben. Und dann war immer so dieses, wieso nimmst du dich selbst so wichtig? Weil die Samurai sind ja eigentlich Diener. Die dienen ja ihrem Fürsten so. Und da ist ganz wichtig, dass du lernst irgendwie, du selber bist nicht so wichtig. Du nimmst dich als Mittelpunkt des Universums, das ist aber nur deine Art zu denken. Im Grunde ist es Egoismus und ich habe versucht aufzuhören, mich mein Leben so wichtig zu nehmen. So, ne? Und das ist, mag der ein oder andere traurig finden, für mich selber hat mir eine Riesenlast von den Schultern gefallen.
Okay, also du hast dir das durch diese Samurai-Comics angelernt?
Comics, das ist ein Buch, Science der Held. Es ist ein Comic.
Verzeih.
Also das Hagakure als Comic.
Ich habe gerade an so Samurai-Comics
einer sagt
gedacht.
Einer redet vom Nibelungenlied und du so, ja, das ist eine Comic da, was Wagner hat, glaube ich, auch einen Film draus gemacht. So. Oh, okay.
Entschuldige bitte.
Kein Problem.
Okay, also du hast durch dieses ehrfürchtige Buch der Samurai, hast du so deine Verbindung zum Tod verändert. Mhm. Aber geht das auch biologisch? Also weil bei dir war es ja ein Prozess.
Mhm. Es gibt mittlerweile, man weiß es mittlerweile, es lässt sich erklären, wenn wir das Gehirn eines klinischen Psychopathen wirklich betrachten, wie der Magnetresonanz und so, und wir das aufdröseln, dann sieht man, wenn man diese Menschen dann mit etwas Erschreckendem, Angstauslösendem konfrontiert, dann bleibt der Mandelkern, also die Amygdala, in dem Hirn völlig ruhig. Da passiert nichts. Und die sorgt normalerweise für eine emotionale Reaktion auf was, das du erlebst. Also du erlebst was und dann kommt im Mandelkern, wird daraus eine Emotion. Und dadurch entsteht sowas wie Angst erst.
Mhm.
Und bei Psychopathen ist der Mandelkern nicht nur schlechter durchblutet, also es gibt so oder so weniger Aktivität, sondern der ist auch anatomisch kleiner. Es ist also wie ein, wenn du es dir als Muskel vorstellen wollen würdest, jemand hat einen kleineren Bizeps. Jemand hat einen kleineren Quadrizeps, kann weniger heben. Und dadurch passiert es.
Also das heißt, die haben ja eh generell wenig Angst und das überträgt sich dann halt oder geht so weit bis zum Tod.
Das hat damit zu tun. Das hat damit zu tun. Und das führt eben, diese verringerte Aktivität führt dann eben zu der Konsequenz im Verhalten. So das, was wir sehen, ey, der ist furchtlos, geht aber auf was ganz einfach Biologisches sogar zurück. Und ich glaube, erst im Laufe ihres Lebens entstehen dann tatsächlich jetzt wie bei Chopper eine Einstellung dahinter. Eine erklärbare Einstellung. Davor ist es nur einfach kein Gefühl. Mhm. Es wieder, das stellt man sich ja immer, ne, stellt man sich gleich wieder die Frage, inwiefern ist er noch verantwortlich für das, wie er ist? Ne, wenn einfach dein Gehirn von Anfang an dir schon das nicht
ja,
erlaubt.
Ja, aber ich finde, man kann sich ja auch immer Hilfe holen.
Mit 12 oder was? In Australien
nee,
in den 60ern.
Nicht, aber
so.
Wenn man erwachsen ist.
Wir hören gleich noch ein bisschen was. Was wir auch feststellen, ist natürlich die Vorteile dahinter. Und bei erwachsenen Psychopathen wurde eben festgestellt, mittlerweile wissen wir das, dass sie gegen schlechtes Arbeitsklima dadurch immun sind. Stell dir einen Ausfallenden, stell dir einen aggressiven Boss vor, stell dir schlechte Behandlung im Kollegenkreis. Das macht einem nicht gleich immer Angst, aber es macht einem negative Gefühle. Mhm. Hast du schon mal einen Job gehabt, wo du Ärger mit Kollegen hattest oder wo du nicht gerne hin bist einfach?
Ja.
Mhm. Hat dich das belastet?
Ja, sehr.
Mhm. Wie war das? Was, jetzt muss ich kurz nachfragen. Wie war es? Was für einen Einfluss hat es gehabt? Du sollst doch nur deine Arbeit machen.
Ja, das ging eigentlich noch weiter. Das war da, wo ich angefangen habe zu arbeiten. Hm. Habe ich auch noch nie irgendwo erzählt. So. Aber da wurde ich richtig gemobbt, ist das falsche Wort, aber es geht schon fast in die Richtung wegen meiner Stimme. Mhm. Dass ich nicht sprechen durfte, weil alle gesagt haben, ich hätte so eine schreckliche Stimme und man müsste sich, wenn man mich im Radio hören würde, räuspern und ich hätte doch bestimmt irgendwie ein S-Problem, also S jetzt nicht vom Essen, sondern was den Buchstaben S okay. angeht und so. Und ich war dann auch, ich sollte mal zur Logopädin gehen und ich war dann bei der Logopädin und die hat gesagt, sorry, Frau Kamitz, Sie haben nichts da, Sie haben eine total gute Aussprache.
Total schöne Stimme hast du.
Dankeschön. Und wirklich? Ja, als ich dann nach Berlin gegangen bin zu dem Radiosender, wo ich auch jetzt arbeite, da war das dann auch von Tag 2 an, dass sie das alle total super fanden. Aber ich habe da schon runter gelitten, weil wenn du über 2,5 Jahre immer wieder hörst, deine Stimme ist ganz schrecklich und du darfst nicht sprechen.
Und du arbeitest, willst mit deiner Stimme
genau,
arbeiten.
Genau, und das ist schon belastend.
Wir sind uns einig, das ist das Schlimmste für die meisten. Das macht dich fertig, wenn die jetzt dann auch noch fies werden und so. Und dadurch wird nicht nur die Arbeitsleistung, sondern die Psyche eben leiden. Und jetzt werden die Leute krank und wenn es schlimm genug ist, kündigst du den Job, weil du es nicht aushältst. Stell dir den Psychopath vor. Er nimmt nichts davon mit nach Hause. Nichts. In dieser Situation ist dieser Mangel an Empathie und an Emotion ein Riesenvorteil. Und jetzt frage ich dich, in was von einem Arbeitsumfeld ist Stress oder sogar offene Feindseligkeit an der Tagesordnung?
Im Gefängnis.
In der kriminellen Welt. Boom. In der Unterwelt. Wenn du emotional nicht anfällig bist, wenn es dich nicht stört, dass dich andere hassen oder vielleicht
bedrohen.
Sogar töten wollen.
Mhm. Oder deine Familie bedrohen, wo wir auch schon
Familie bedrohen. Dann bist du hier genau richtig.
Mhm.
So, und der gute alte Chopper, unser heutiger Protagonist, ist eine Maschine in der Unterwelt. Also, gut, lass uns jetzt endlich, wir haben immer noch nicht angefangen. Wir fangen an. Wir haben wieder mal die altbekannte Mischung zwischen angeborenem und angelernten antisozialen Verhalten. Choppers Vater, Kriegsveteran, hat sowohl im Zweiten Weltkrieg gekämpft, als auch später im Koreakrieg. Ein sehr, sehr harter Mann. Er hat gut, redet zeitlebens gut vom Vater, wurde aber auch viel geschlagen vom Vater. Also ein harter Mann hat einen harten Mann geboren. Und er hat auch immer so Geschichten erzählt, dass der Vater immer mit einer Shotgun neben dem Bett geschlafen hat. Und er eigentlich so von 15 an, 16 an, falls er zu Hause war, immer, wenn er auf Toilette musste, hat er das angekündigt. So, Dad, I'm going to the toilet. Und dann erst, wenn er gehört hat, so, alright, son, ist er aufs Klo gegangen.
Okay.
Weil
er hatte Angst, von seinem eigenen Vater erschossen zu werden.
Weil er halt nicht weiß, wer da in der Haus rumläuft, so, und der Vater dann auf ihn schießt.
Aber ich glaube, das haben viele Amis. Ich glaube sogar...
Australien.
Ach so.
Aber Kriegsveteran, ich glaube, da gab es auch, natürlich da, wo Waffen sind, wo mehr Waffen sind.
Angeblich soll sogar Post Malone, ich weiß nicht, ob du den kennst, soll auch immer eine Knarre unter seinem Kopfkissen haben.
Er ist Rapper, ist auch ein gefährliches Umfeld, werden auch viele erschossen.
Und der ist auch Prepper.
Durch dich habe ich jetzt erst gemerkt, dass Pop Smoke schon erschossen wurde.
Wieso dich
nicht? Ich feiere den die ganze Zeit, denke mal, freue mich aufs nächste Album und dann so.
Es kommt auch das neue Album.
Ja, aber erschossen wurde er letztes Jahr im Februar, ich habe es voll verpasst. Von einem 15-Jährigen.
Ja.
Das habe ich durch dich nämlich mitgegangen. Da dachte ich mir so, was?
Ja, der hat ja vor allem seine Adresse selber im Internet gesagt, ne? Aus Versehen in einem YouTube, in einem Instagram-Video. Und dadurch sind die erst auf ihn aufmerksam geworden und dann sind die halt vorbeigekommen und wollten was klauen und dabei ist er gestorben.
Ja, so kann es gehen. Choppers Mom war eine religiöse, ja, ich möchte Fanatikerin sagen, war bei den Sieben-Tags-Adventisten und hat ihn tatsächlich, die ersten Lebensjahre hat er dann sogar in einem Heim verbracht, so noch unehelich gewesen, musste sie ihn weggeben und so weiter. Und ich bin mir ziemlich sicher, in den 60ern waren Kinderheime nicht die warmherzigsten Orte der Welt.
Ich glaube, das ist es bis heute nicht, oder? Also keine Ahnung, weiß ich nicht.
Die gibt es nicht mehr, die Art von Heimen gibt es nicht. Also in Deutschland gibt es solche Heime nicht mal mehr, wo du wirklich irgendwie 400 Kinder auf einem Haufen hast, die keine so...
Ich kenne das nur aus Filmen und da sieht das immer nicht so rosig aus.
Man stellt sich so Charles Dickens-mäßig vor, mit dem Jim, mit dem hier Schornsteinfeger. Aber mein Vater war auch in Deutschland im katholischen Heim in der Zeit und es ist... Also da wurde viel geschlagen, so, ne? Ich will es jetzt nicht verallgemeinern, aber er wurde viel geschlagen. Ich glaube, Chopper hat es auch bekommen. Aber Erwachsenen-Chopper werden wir dann später die Folgen dieses Mangels auch an Liebe und Zuneigung sehen im frühkindlichen Stadium. Das ist auch wieder was, was du später nicht mehr gut aufholen kannst. Was dazu kam, die Mutter hat dann dafür gesorgt, dass er ständig in Kinder- und jugendpsychiatrische Einrichtungen verwiesen wurde, weil er irgendwann mit 8 oder so gesagt hat, er glaubt nicht an Gott. So.
Das war der Grund.
Supergläubige Mutter, ich habe es auch erst nicht verstanden, macht Sinn aus ihrer Sicht, weil du glaubst nicht an Gott, okay, du kommst in die Hölle. Du bist verrückt, dann kannst du nicht, dann kommst, hast du eine Chance auf den Himmel. So war die Erklärung dahinter. So, hey, mein Sohn ist verrückt, okay, der will eigentlich, aber der weiß es nicht, der ist nicht ganz, ne? Und
schöne Stigmatisierung von psychischen Krankheiten.
Ja, kommst aber in den Himmel, ist doch schön. Der Grund, also wirklich jahrelang Psychopharmaka verschrieben bekommen, als Kind, als Jugendlicher, Elektroschocktherapien ausgesetzt, man spricht von 16 Stück, so diese Wissen.
Krass, das ist viel.
Viel zu viel. Ein jugendliches Gehirn, mittlerweile sind wir sehr vorsichtig mit Gehirne, Elektroschocks in Gehirne verpassen und schon vor gleich gar nichts bei Hirnen, die noch wachsen. Er selber spricht auch da schon von Gewaltfantasien und da ist wieder, was war zuerst das Huhn oder das Ei, so, ne?
Naja, aber wenn er schon vorher russisch Roulette gespielt hat.
Eben. Karriere als Straßenkämpfer begann früh. Chopper erzählt, dass er mit 15 zum ersten Mal auf einen anderen Menschen geschossen hat. Und das ist auch wieder, das ist in Deutschland sehr unüblich, aber in Australien hat halt dann jeder hat eine Shotgun rumliegen, jeder hat eine 22er rumliegen, gerade so ein bisschen in ländlicheren Gegenden ist es halt erlaubt, es zu haben.
Das gilt als Straßenkampf?
Die Straßenkämpfe hatten damit nichts zu tun, sondern die Straßenkämpfe waren, das war das erste Mal, dass er geschossen hat. Ah. Sagt selber aber auch, interessant, dass du sagst, auf Nachfrage, warum er es gemeint hat, hat er gesagt, er hat ihn besiegt in einem Straßenkampf und diesmal hat es ihm gereicht, der war einfach stärker, er konnte ihn nicht. Und hat dann das erste Mal sich gedacht, ey, warte mal jetzt, ich schieße auf den einfach. So, und der Rapper hat so, ja, hat ihn körperlich wehgetan. Ja, er hat mich verprügelt. Ja, und was würden sie tun, wenn sie jemand emotional verletzt? Und dann hörst du halt so eine kranke Lache. So, noch nie hat jemand meine Gefühle verletzt. Wie soll das gehen? Und da auch wieder dieses so, oh, da ist nichts. Du kannst deine Gefühle nicht verletzen, weil zum ersten Mal jemanden getötet hat er mit 18. Das war ein Auftragsmord und auf die Nachfrage, ob er wisse, warum der Mann hat sterben müssen, kam ein Nein. Ich weiß nur, dass die Situation war, er ist hingegangen, hat auf ihn gezielt und der Typ war halt auch ein 45-jähriger Gangster oder was, so um die 40, 50.
Aber interessiert einen das als Auftragsmörder, warum jemand sterben muss? Also wenn man arbeitet?
Es gibt welche, die so wissen Kodex wollen, warum. Ja, es gibt welche, die wissen wollen, warum. Mhm. Es gibt welche, die es absolut nicht interessiert und bei einem 18-Jährigen kannst du nicht davon sprechen, dass er ein wirklicher Auftragsmörder ist, sondern hat halt, also er ist kein Profikiller. Vielleicht ein Auftragsmörder, ja, aber ein Profikiller, nein. So, ne? Ein 18-Jähriger normal kann ich mir schon vorstellen, dass der vielleicht fragen würde. Er ist hingegangen, hat auf ihn gezielt und der Typ hat ihn dann angeschrien im Sinne von so, hey, was willst du denn mal? Ich nehme dir die Knarre weg und kleiner, zieh ab. Bumm, hat ihn erschossen. Zwischen seinem 20. und seinem 38. Lebensjahr war der insgesamt nur 18 Monate draußen. So, das ist auch insgesamt dann weit über 20 Jahre, ich glaube 23 Jahre im Gefängnis. Und
weswegen denn die ganze Zeit? Wegen dieses Mordes oder wegen anderer Sachen noch?
Immer wieder andere Delikte. Okay. Also Mord kam, der hat mehrere Freisprüche für Mord. So ist auch ein bisschen vielleicht eine australische Sache, dass er damit dann durchkommen konnte. Das glaube ich, hier wäre er für Mord früher dran gewesen. Okay. Aber was er geführt hat, war ein Bandenkrieg, einen Schlagzeilen machenden in ganz Australien in den Zeitungen stehenden Bandenkrieg. Und zwar den sogenannten Overcoat Gang War. So, ging los wegen der Kleinigkeit und am Ende gab es dann über einen 5-jährigen Bandenkrieg mit über 100 gewalttätigen Zwischenfällen, 11 versuchten Morden und wenn man das so hört, dann immer, ja, versuchte Morde. Wir reden hier von ausgestochenen Augen, eingeschlagenen Schädeln, rausgerissenen Gedärmen, also.
Krass, ja, man denkt immer, da wurde versucht, jemand irgendwie mal kurz zu erdrosseln und dann hat man wieder losgelassen und das ist versuchter Mord. Also nein, in meinem Gehirn ist es so.
Wir reden von, wenn sie die Leute zusammennähen, konnten sie, weiß ich nicht, 3 Meter Darm nicht mehr mit reinpacken halt, weil die verstümmelt war. Also so, die sind mit Äxten und Eisenstangen aufeinander losgegangen, so. Und das kann man sich in einem deutschen Gefängnis gar nicht vorstellen. Also heute vor allem nicht mehr vorstellen. Aber die Gewalt hinter den Mauern war damals einfach häufiger. Ursachen dafür, die Gesellschaft war allgemein gewalttätiger. Wir glauben immer, wir sind heute in der Gewalt, wir sind in der friedlichsten Zeit, die es je gab. Es war noch nie so wenig Gewalt, gerade in Deutschland. Alles, also sage ich nicht nur, sondern das sagt jede Statistik, sagt jeder Experte. Und wenn man aber die Beteiligten von damals fragt, dann sagen die, es lag an den Beamten, es lag an der Anstaltsleitung, lag daran, dass man es teilweise duldete und im besten Fall gab es eine leichte Strafe, es gab keine Anzeigen nach draußen, so was im Gefängnis passierte, wurde nicht nach außen verhandelt, du hast also nicht, in dem Gefängnis, in dem ich war, wenn ich eine Ohrfeige gegeben hätte, hätten die eine Gerichtsverhandlung geführt, die hätten mich angezeigt, die hätten für Körperverletzung, ich wäre rausgefahren worden, die hätten mir einen Nachschlag gegeben. Nachschlag ist dann 3 Monate mehr.
Und hat er diese Bandenkriege auch außerhalb oder nur im
Gefängnis? Nee, die waren aufs Gefängnis begrenzt. Das war eine reine gefängnisinterne Sache. Und es gab damals teilweise sogar Wetten von Seiten der Beamten, so wer den Krieg gewinnt. Es wurden so Sachen gemacht, das hört man auch heute immer wieder aus amerikanischen Gefängnissen, dass Leute in bestimmte Gänge verlegt wurden, um sie in Gefahr zu bringen oder um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu rächen. Und nur ein kleines Beispiel mal, hier wird's jetzt fies, was gemacht wurde, auch Claudi seufzt schon. Chopper und ein Freund von ihm, Jimmy Laughlin, von dem werden wir noch öfter was hören, erwischten den Rivalen. Und was sie machten, sie waren zu zweit und hielten ihm im Stehen, der eine hielt ihm im Stehen ein Messer an die Kehle und hatten sich nicht setzen lassen, also an die Wand gedrückt. Und der andere hat ihm eine Rasierklinge in den Mund gesteckt und ihn gezwungen, auf der zu kauen.
Oh Gott.
Lass es mal kurz sinken. Stell dir das mal vor.
Krieg ich direkt Gänsehaut.
Und dann ist immer, auch er, wie er das so beschreibt, eher so, natürlich sagen die Leute nein. Aber wenn du sie vor die Wahl stellst, ob sie ein Messer in den Hals wollen oder auf der Rasierklinge kauen. Jetzt wirst du sicher wissen, woher der Spitzname kommt.
Welcher? Ich häng gerade noch in der Szene fest.
Ja, die bleibt doch hängen.
Chopper, naja, du hast doch gesagt, das kommt von Nageln oder von was?
To chop ist eigentlich Hacken.
Hacken, ja, das ist ja jetzt dann nicht mehr weit weg. Da brauche ich nicht mehr viel Fantasie für.
Chopper ist das passiert, was wir gerade gehört haben schon. Während einem Gefängniskrieg wurde er verlegt in der Abteilung, wo seine Feinde waren. Sowas kann man auch mal, ne, wenn das Gefängnis ein bisschen korrupt ist, kann es ja sein. Wir bezahlen einen Beamten. Wir sagen, wir brauchen den hier, weil wir den strafen wollen. Dann wird der herverlegt und ist natürlich in Gefahr, wenn da 8 Leute von der feindlichen Gang sind. Und er hatte irgendwie einen Mann noch auf dieser Abteilung und hat sich dann, nachdem die gesagt haben, wir verlegen dich nicht, du bleibst hier.
Was heißt denn, einen Mann hatte er noch?
Er hatte noch einen Mann, also einen, der in seiner Gruppierung war zum Beispiel. Und den hat er dann gezwungen, dass er Chopper die Ohren abschneidet.
Was?
Ja, der hat sich selbst sozusagen von einem anderen Gefangenen die Ohren abschneiden lassen.
Weil,
stell dir vor.
Das ist so geil. Nein, du sagst es so, als ob das jetzt eigentlich normal wäre und du noch nie über den Grund nachgedacht hast.
Nein, ich weiß genau. Ich weiß den Grund. Der Grund ist, ich sag zu dir, verleg mich. Du sagst, nee, mach ich nicht.
Ach, der wollte auf die Krankenstation?
Eben.
Oder hätte auch ein Ohr gereicht?
Hätte wahrscheinlich, ja, aber er wollte das symmetrisch. Das hat er original gesagt. Ja, es muss dann symmetrisch sein. Da hätte ein Ohr gereicht.
So ein Freak.
Und die Aussage war auch dann original so dieses, ihr wollt mich nicht verlegen, ihr tragt mich hier raus. Ist auch super lustig, wie er diese...
Da bin ich ja mal gespannt, was jetzt kommt. Super
wie er das
lustig.
Beschreibt. Ja, er beschreibt es so, weil der andere hatte natürlich Schiss. Also ich soll jetzt dem Boss die Ohren abschneiden. So. Und dann hat er beschreibt er so, wie er dann so anfängt und irgendwie so... Und er so, ey, was machst du? Und er so, ja, ich versuch das vorsichtig zu machen. I try to be gentle. Und er so... Bist du verrückt so? Schneid mein Ohr. Du schneidest ein Ohr nicht.
Pflaster, schnell
du schneidest abziehen. Ein Ohr nicht vorsichtig ab, sondern du hackst es ab. Und so kam
Chopper.
Chopper.
Wie alt war der?
Eher so 26, 28, so in dem Dreh. Mhm. Und hat tatsächlich diese Ohren, ne? Also die sind so halb.
Ach so, ich habe ja den ganz abgeschnitten. Nein,
nicht so die Hälfte, so dass sie so ein bisschen so spitz aussehen. Ja. Ohren blutet wie verrückt. Also Ohren, Schnitt im Ohr, hast du. Und er hat ein Massaker angerichtet sozusagen an sich selbst, extrem geblutet, verstümmelt und wurde natürlich umgehend verlegt. Eine andere Geschichte, die auch mit Jimmy Laughlin zu tun hat, der wurde entlassen. Irgendwann wurde Chopper entlassen mal so. Und hat aber seinem Freund Jimmy Laughlin im Knast versprochen, ich werde alles tun, um dich da rauszuholen.
Ach, auf einmal, da ist er jetzt mal ein guter Typ.
Das ist ja das. Loyalität, diese Leute geben sich ja so einen Rahmen, in dem sie sich bewegen können. In der kriminellen Welt brauchst du das. Du kannst nicht einfach nur ein Irrer sein, weil dann kommst du nicht weiter.
Du
brauchst Verbündete. Was er gemacht hat, ist, er ist rausgekommen und hat innerhalb von 6 Monaten den Richter entführt. Hat den Richter entführt und hat versucht, gegen den Richter Jimmy Laughlin freizupressen. Mhm. Und das ist so ein krasser Power-Move. Ich war so lange im Gefängnis, aber sowas. Weil normal, wenn die Leute rauskommen, denken die nicht mehr dran. Ne, die gehen und dann sind die draußen. Und dann ist so, oh ja, ey, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern halt. Und das nimmt ja auch keiner wirklich so richtig übel. Weil wenn die selber rauskommen, haben sie es auch vergessen. Mhm. Und das zu tun, 6 Monate, nachdem du entlassen worden bist. Und er sagt selber, er hat auch selber gesagt, ich wollte das nicht tun. Es war, weil ich mein Wort gegeben habe.
Das ist ja auch ein bisschen paradox.
Ich hatte keine Lust, es zu machen. Ich wusste sogar, dass es nicht klappt. Ich wusste, die geben mir den nicht gegen den Richter. Und ich wollte, und er so, wenn es geklappt hätte, hätte ich mich trotzdem gestellt danach. Weil, und das erklärt auch schon wieder so ein bisschen dieses, der hat keine Angst vor dem Gefängnis gehabt. Er hat sich da pudelwohl gefühlt. Pudelwohl. Das ist die Umgebung, in der all seine Fähigkeiten so richtig zum Tragen kommen. Draußen wird schon wieder Wert gelegt auf zwischenmenschliche Beziehungen, auf Emotionen, auf du musst wieder funktionieren, du musst dich in diesem Kreis aus Regeln drehen.
Aber auch in der kriminellen Szene?
Na klar.
Und im Gefängnis nicht, da brauche ich doch auch Verbündete, da muss ich doch auch so ein bisschen mich mal, wie wir das gelernt haben von Bogner, mich mit den Wachen nett stellen, damit ich also gut behandelt werde.
Wir haben natürlich, in der kriminellen Welt haben wir ja schon gesagt, es ist anders als die normale Businesswelt, so, ne? Also du kannst dich dort du kannst dich schon eher wie ein Wilder verhalten. Nichtsdestotrotz ist, wenn du das Gefängnis nicht fürchtest.
Ja, aber auch im Gefängnis brauche ich doch Social Skills. Das sieht man doch an Bogner.
Bogners Ziel war immer rauszukommen.
Ach so, stimmt.
Bogners Ziel war immer rauszukommen. Chopper wollte hier herrschen. Der wollte im Gefängnis ein. Deswegen hat er auch ich vor ihm Angst gehabt. So dieses, weil sein Wunsch ist auf einem Thron von Knochen sitzen. Das ist was ganz anderes, als ich möchte ein gutes Leben und ich möchte ins Casino und ich möchte eine Frau und ich möchte spielen und ich möchte so viel Geld haben. Vollkommen interessant. Vollkommen interessant für den. Und jetzt stell dir vor, der kommt wieder rein mit dieser Geschichte im Nacken. Mhm. Hat 13 Jahre bekommen für die Nummer. Der kommt rein, die Leute haben geklatscht, weil sie wussten, so, ne, was, auch Jimmy, so, was sollst du sagen, Mann? Bruder, danke für diesen Versuch, selbst wenn es nicht geklappt hat. Und was sagst du damit aus? Du sagst, ich bin so loyal, dass ich alles tun würde, um euch zu helfen. Ist eine sehr, sehr starke Botschaft.
Aber ich finde trotzdem komisch, dass er vorher wusste, dass es nicht klappt und hat es trotzdem gemacht. Da hätte er doch einfach sich was überlegen können, damit es klappt. Also einen besseren Plan schmieden.
Es ist schwer, jemanden aus dem Gefängnis zu holen. Ich meine, der Plan ist so gut wie jeder andere.
Helikopter!
Ja, das wäre besser gewesen. Vielleicht deswegen habe ich mir auch gedacht, dass vielleicht, aber das ist nur Spekulation, er sogar wieder rein wollte. Mhm. Er sagt zwar, auf gar keinen Fall, aber so dieses...
Ach so, das ist nur deine Vermutung, dass er sich drinnen so wohl gefühlt hat. Ja,
nein, aber es ist ein großer Unterschied, ob du dich drinnen wohlfühlst oder ob du wieder rein willst.
Ach so.
Das ist so wieder wie, es belastet mich nicht, so, ne, aber muss jetzt auch nicht sein, weißt? Also, Das ist ein Spektrum zwischen, es stört mich nicht im Knast zu sein oder ich bin lieber draußen.
Ja. Ich bin lieber draußen.
Glaube ich, war er auch so gesehen. Aber sagt er zumindest, ne? Dieses wieder rein. Ich kann es dir nicht erklären. Ich verstehe die Situation.
Ich dachte, er wäre gern drin, um zu herrschen.
Ich verstehe die Situation, dass du was versprochen hast und es unbedingt einhältst.
War der denn draußen auch ein großes Ding?
Nee. Er war ein gefürchteter Mann. War immer, ich denke, Kohle wird immer genug da gewesen sein, aber... Keine Business Skills.
Also war der eigentlich gar nicht gefürchtet von den Gangstern, sondern er war gefürchtet von den Gangstern im Knast?
Nein, gefürchtet von den Gangstern draußen auch. Ein gefürchteter Mann, aber es ist ein Unterschied. Was herrscht draußen, ist Geld. So, ne? Also wenn du draußen, ein erfolgreicher Krimineller definiert sich ja über Geld. Der hat eine Villa, der hat das, der hat das. Und dafür brauchst du mehr als Gewalt, als Skill. So, ne? Und das, glaube ich, war nicht seins.
Okay.
Zurück im Knast ging auch der Bandenkrieg weiter, war noch nicht vorbei. Und jetzt kommt das, was ihn definiert, was auch für mich, ich muss drüber nachdenken, während ich es erzähle, was es für mich bedeutet hat. Dieser Chopper kam rein und hat einen Plan entwickelt. Und zwar wollte er und zwei andere, wieder Jimmy Löffnen war dabei, sein alter Freund, wollten den sogenannten H-Block unter Kontrolle bringen. Der H-Block war damals die Sicherheitsabteilung, auf der alle untergebracht waren, die sehr gefährlich waren. Und damit auch die Führungselite der anderen Gang war in diesem Flügel. Was er machen wollte, Chopper wollte die Beamten überwältigen, fesseln und als Geisel nehmen. Der dritte von den dreien sollte dann die Geiseln bewachen und er und Jimmy Loughlin würden von Zelle zu Zelle zu Zelle gehen und jeden einzeln umbringen. Ne? Du hast die Schlüssel, du kannst zu zweit in eine Zelle rein, du hast eine Axt oder einen Eispickel und der da drin in der Zelle.
Und der wollte alle umbringen?
Der wollte
oder alle, die in dem Bandenkrieg?
Kann ich dir nicht sagen. Die Ding war, der Plan lief auf, wir töten alle. So, wir töten jeden. So, der unser Feind.
Schon,
zumindest, ich glaube nicht, dass sie ihre Freunde dann auch getötet hätten, aber die Feinde. Ich habe von solchen Plots auch schon gehört. Das ist nicht ein unüblicher Gedanke, so dass der Gedanke ist, jemand geht in eine Zelle von jemand anders und bringt ihn dort um.
Gibt es da eine Todesstrafe?
In Australien glaube ich nicht.
Okay.
Aber es hätte sicher lebenslänglich. Ich glaube, ja,
wenn er im Gefängnis gerne ist, dann...
So, und es ist halt ein krasses Statement. Also ich erinnere mich, es gab solche Gespräche und sowas gibt es auch in Haft, wo ich war. Und es ist halt sehr immer, es ist ein gespannter Moment, weil du hast viele Leute dort sitzen, die... So sind wir jetzt auch, von mir zum Beispiel, das erste Mal, dass ich im Business was gesagt habe, was ich nicht gemacht habe.
Was heißt das, im Business gesagt, was ich nicht gemacht
habe? Naja, wenn du zu mir sagst, also im Business wäre zum Beispiel, jemand schlägt dich und nimmt dir deine Sachen weg. So, ne? Du hast ein Kilo Koks, die nehmen es dir weg.
Im Knast?
Nein, draußen.
Ah, okay.
Im Business, egal wo, scheiß drauf, wo es ist. Es geht um, dass dir was passiert ist und du sagst jetzt zu mir, hey, das ist dir passiert. Meinem alten Ich. Ne?
Ja.
Und ich sage, oh krass, okay, komm, wir holen es zurück. Dann werde ich mit dir gehen. Und wenn das ein Jahr später ist, hätte ich für dieses Wort einstehen müssen. Deswegen stell dir so eine Situation sehr gefährlich vor. Wenn du dann zwei, drei Leute hast, die über sowas reden, du musst sehr vorsichtig sein, was du sagst. Weil wenn du Ja sagst, musst du danach handeln. Und das erste Mal, dass ich Nein gesagt habe, nachdem ich zugesagt hatte, ist nach der Haft passiert und ich erinnere mich genau an diesen Moment und es war ein sehr schwieriger Moment für mich. Also
musstest du da auch bezahlen für?
Es war so, ein Freund von mir ist überfallen worden, ist dabei angestochen worden und im Krankenhaus hat er eben schon so von Rache gesprochen und ich war da und ich auch so, hey, du, ja, Bruder, wenn du Hilfe brauchst, ich bin für dich da, aber ich war schon kein Krimineller mehr, es war nach der Haft.
Aber Hilfe brauchen heißt ja auch nicht gleich damit hingehen.
Ja, es ging schon ums mit hingehen. Das war mir schon klar. Und dann in dieser Wut oder in diesem Leid, dass er auch angestochen wurde und das und das und das und dass es so mies gelaufen ist und so viel Geld weg war und so, habe ich mich zu einem Ja verleiten lassen. Und ganze Nacht nicht schlafen können, ganzen Früh überlegt und dann Vormittag wieder zu ihm gefahren und so mich in aller Form entschuldigt. Ich so, ey, ich habe gestern Ja gesagt, Mann, aber mir ist eingefallen, ich bin gar kein Krimineller mehr. Ich hatte das vergessen in dem Moment, weißt du, diese Prägung, die jahrelang, du stehst am Krankenbett, okay, das letzte Mal, als ich nach dem Krankenbett stand, war es halt noch so, dieses Mal, ne, und er ist so, ey, okay, die haben mich jetzt erwischt, aber wir erwischen die zurück und so. Und ich so, ja, Mann, die Schweine und so, ne, und dann, ich so, warte mal, zu Hause so, mit meiner Frau und wir waren noch nicht verheiratet damals, aber trotzdem, ne, und ich so, was habe ich gerade gemacht? Ich habe Ja gesagt zu einem Gangkrieg, weil ich bin nicht mal mehr ein Gangster. Und dann dorthin zu gehen, ich hätte einfach, weißt du, mein Telefon ausschalten können, meine Nummer ändern, hätte mich auch keiner. Aber ich bin dann zurück, ich habe mich gestellt und ich habe die Enttäuschung gesehen in seinen Augen. So dieses, weil du hast jetzt auch nicht so viele Leute, denen du so sehr vertraust. Ne? Also, das ist enttäuschend halt. Und ich so, ich weiß. Und ey, es tut mir leid, aber ich kann nicht. Ne, ich kann nicht, ich will nie wieder ins Gefängnis, ich bin nicht mehr der richtige Mann dafür, ich bin nicht mehr aus diesem Holz geschnitzt. Und das war dann aber auch, ich hatte die Entscheidung schon so stark getroffen, dass für mich klar war, wenn er mich jetzt versuchen würde zu zwingen, würde ich den Kontakt beenden, würde meine Wut gegen ihn überwiegen meinem Ehrgefühl. Macht das irgendwie Sinn?
Ja, total.
Und so weit war ich schon. Und dann habe ich eigentlich nur gewartet, was für eine Reaktion kommt. Und ich habe es so gut erklärt, wie ich konnte. Und dann kam was, wofür ich im Nachhinein auch dankbar bin, so im Sinne von, ich wünsche dir alles Gute in deinem neuen Leben. Mhm. So, ne? Womit aber auch einher sprang, denke nicht, dass die alte Welt, dass du zurück, also dass ich dir helfe beim nächsten Mal. So, ne? Also das war so nicht, das war
ungesagt. Habt ihr noch Kontakt?
Der Kontakt ist eingeschlafen.
Okay.
Ich kann nicht mit aktiven Gangstern, die so tief drin stecken, dass sie angestochen, angeschossen werden, geht nicht.
Daumen hoch.
Ja, war ein krasser Moment, wirklich. Und deswegen verstehe ich total diese Situation, dass du dort bist und du bist schon 6 Monate draußen, du hast es gesagt und es geht nicht aus deinem Kopf und du kannst. Und neben dir liegt eine Frau, Mann. Und du hast vielleicht sogar schon wieder einen Hundewelpen.
Oder ein Kind.
Kind. Hat 2 Kinder, von denen hörst du gar nichts. Redet, hat einen Namen gegeben. Das eine hat er nach Mad Dog Charlie benannt. So. Also es ist irgendwie.
Wow.
Er ist glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube, er ist ein guter Dad, wenn du einen Dad brauchst, der dir das Schießen beibringt. Aber. Gut, jetzt haben wir die Geschichte dann auf jeden Fall. Jetzt stell dir vor, du bist in diesem Raum und es wird es geplant. Wir werden Massenmörder. Wir bringen morgen 9 Leute hier um und nehmen Geiseln. Und du wirst nicht entlassen. Deine Entlassung ist in 3 Jahren, die kannst du vergessen. Wir bleiben die nächsten 20 Jahre hier. Mhm. Was machst du? Wie willst du dich da rausreden? So, ne? Du bist in einem Raum voller Irrer. Wenn der Erste schon sagt, okay, Job, dann bist du so, fuck. So, ich will vielleicht gar nicht, ich habe auch nicht gehört, was sie gesagt haben. Oh Mann, die bringen mich auch um. Ne, also,
aber kann man das nicht dann auch vom Richter so anbringen?
Welcher Richter denn? Wo willst du jetzt erstmal? Ja, nach dem Mord, meinst du? Nach dem Mord?
Ja, naja, also du hast ja nicht wirklich Wahl.
Nach dem Mord sagen die, das hätten sie uns vorher sagen. Willkommen in der kriminellen Welt. Du bist jetzt in der Zwickmühle, du kannst es nicht vorher sagen, weil es ist noch nicht passiert.
Das ist klar, ich hätte das danach, wenn ich zum Haftrichter danach muss.
Dann sagen die, sie haben gewusst, dass morgen unsere Kollegen überfallen werden, wahrscheinlich geschlagen werden, gefesselt werden und dann 8, 9 Leute umgebracht werden. Und was wollen sie jetzt nochmal?
Ach so, ich könnte ja immer noch den Wachen Bescheid geben.
Das könntest du. Dann solltest du aber auch nie wieder einem von den anderen begegnen, weil die haben gerade vorgehabt, 8, 9 Leute umzubringen, wegen weniger als das, was du gerade machst.
Das stimmt.
Also nur, dass du mal fühlst. Ja. Und jetzt könnte das ja sein, dass 2, 3 harte Jungs das bei dir in der Zelle bequatschen, weil deine Zelle einfach gerade offen ist und wir gerade bei dir sind.
Oh Gott.
Und du so,
la,
ich mach Tee, noch jemand Tee? Chopper, Tee? Ich kann dich nicht hören, meine Ohren sind abgeschnitten. Oh Gott. Weißt du, wo du gerade bist? Du bist in einem absoluten Irrenhaus und du hast mitgekriegt, rechts und links sind Leute. Der Rest der Gang war demnach auch weniger begeistert. Vom Job, der hin und her läuft in der Zelle, morgen machen wir sie alle kalt, wir werden die alle kalt machen. Und die glaubten, der gute alte Chopper hat nun vollkommen den Verstand verloren. Was sie machten, war, sie entschieden sich dagegen und planten eine Meuterei. Da musst du aber auch schnell sein.
Was heißt das dann in dem Sinne?
Naja, du entscheidest dich, okay, wir machen da nicht mit.
So ein Putschversuch.
Ein Putschversuch gegen Chopper, der zu dem Zeitpunkt irgendwie 26 oder 27 ist. Das ist maximal 28. Crazy. Ein Irrer.
Ja.
Na? Was für Möglichkeiten bleiben dir?
Inwiefern? Was die Meuterei angeht?
Stell dir vor,
angeht?
Du bist Jimmy Laughlin.
Ja, dann würde ich den direkt umbringen.
Am Tag vor dem geplanten Massenmord.
Wie du gerade so stolz gekommen
bist. Sehr stolz auf dich. Am Tag vor dem geplanten Massenmord überfiel Jimmy und ein weiterer Mann Chopper.
Oh, vor allem Jimmy, das finde ich aber jetzt auch richtig hart. Da muss er ja wirklich dann gedacht haben, der hat nicht alle Latten mehr am Zaun.
Yes, und er hat gerade versucht, mich freizupressen und hat dafür 13 Jahre bekommen. Deswegen ist er hier, weil er mich retten wollte. Und jetzt will er alle umbringen und ich muss. Chopper wurde 8-mal angestochen von den beiden: einmal in den Nacken, mehrfach in den Bauch, in die Schultern. Und es. Haben ihn liegen lassen und er wäre um ein Haar gestorben, aber nur um ein Haar. Selber sagt er, in der Verhandlung, die danach kommt, hat er nicht ausgesagt. Er hat nicht gesagt, die haben mich überfallen. Er hat gesagt, hat einfach nichts gesagt. Dann verläuft sowas auch. Das Einzige, was er sagte, ist, innerhalb eines Tages hat man mich von einem 118 Kilo Monster in einen 88 Kilo Schwächling verwandelt. Aber ich habe sofort angefangen, wieder Liegestütz zu machen. Psychopath. Eine Definition, Psychopath, alles. Und jetzt der Unterschied. Jetzt und was jetzt? Ted Bundy. Der hebt Ted Bundy mit einer Hand hoch und zerdrückt seinen Schädel. Mhm. So, das ist das, was ich dir versucht habe. So das ist was ganz anderes. Ne? Mhm. Der hat Frauen zum Beispiel, also wir wissen, dass er wahrscheinlich in den Beziehungen auch gewalttätig war und so, aber war jetzt keiner, der eine Frau aufgelauert hätte jemals oder so. Was passiert war, ist, dieser Verrat ging ihm nahe. Stell dir vor, der, den du befreien wolltest, sticht dich an. Übrigens, Chopper, bei dem Film ist es eine unglaubliche Szene. unglaublich gut gemachte Szene. Da schauen sie sich auch gegenseitig an und er so, hey Mann, Jimmy.
Aber komisch, dass ihm das dann jetzt plötzlich nahe geht.
Hallo, du hast gerade 13 Jahre bekommen für ihn. Das ist eine Frage von...
Ja, aber eigentlich geht ihm ja nichts nahe. Eigentlich ist ihm ja alles egal.
Wie schon oft gesagt, ich glaube, für ihn haben wirkliche Gefühle und damit haben nicht wirklich... Die ergeben keinen Sinn. Aber damit, dass die Welt dann doch irgendwie... Also wenn die Gefühle für dich keinen Sinn ergeben, zwischenmenschliche Emotionen, wenn das für dich eine Fremdsprache ist,
ja.
Was baust du? Du baust dir einen Kodex, in dem du dich bewegst. Du baust dir Richtlinien, weil sonst bist du verloren. Du bist wie ein Floß, würdest du treiben auf dem Ozean.
Mhm.
Und wir machen ja ganz viel darüber, über was fühlt sich für uns gut an, was fühlt sich für uns falsch an, wann fühlen wir uns schlecht, nachdem wir was gemacht haben, wann fühlen wir uns gut, nachdem wir was gemacht haben.
Mhm.
Stell dir vor, das hast du nicht. Dann hat dein Floß ja keinen Motor, dann hat dein Floß kein Segel, dann bist du einfach nur ein Stück Holz, das treibt.
Mhm.
Was dann Menschen wie Chopper machen, sie geben sich selbst Richtlinien. Ich töte keine unbewaffnete Frau. Fertig, das werde ich nicht tun. Das hat nicht, weil ich danach weinen müsste, sondern es gibt halt irgendwelche Gründe dafür, dass ich mir dieses Set auf Regeln aufgebaut habe. Eins davon, ich lasse meine Freundin nicht im Stich. Jetzt sticht dich dein Freund an. Du bist plötzlich wieder dieses Floß, das treibt.
Verstehe.
Und das ist das Nächste, glaube ich, an dem, was sie dann fühlen können, fühlen in Anführungszeichen an verloren sein, an traurig sein, an Schmerz haben.
Mhm.
Und ich kann damit echt stark relaten, weil ich fand auch immer, dass die Welt um mich herum chaotisch ist und wirr ist. Ich habe nie die meisten Gesetze ergeben für mich. Ich war immer überrascht. So, oh, das ist verboten? So, oh, das ist erlaubt? Das ist erlaubt? So, ich kann nicht verstehen, wie so eine Firma Gift in den See pumpen darf. So, und keiner eine Strafe kriegt, ich aber beim Edeka nicht klauen darf.
Mhm.
So, das macht für mich absolut, das ist so ungreifbar für mich. Ich verstehe es nicht. Oder warum jeder Steuern zahlen muss, aber eine Firma zum Beispiel die Erlaubnis hat, in einem anderen Land ihren Firmensitz zu haben. Auf Irland. So Google und so, die sitzen alle auf Irland. Ich verstehe es nicht, aber ich muss Steuern zahlen. Wieso ist es mir nicht freiwillig überlassen? Habe ich nie verstanden. Das heißt, ich habe auch Probleme damit, sowas zu sehen. Und deswegen habe ich mir auch so einen starken Kodex gebaut.
Mhm.
Na, ich habe jetzt aber auch extreme Beispiele gebracht, so, ne, die eigentlich hier man nachvollziehen kann. Und um überhaupt noch ein Selbstverständnis zu haben, habe ich auch in dem Kodex gelebt. Ich war genauso überrascht, als ich dann gemerkt habe, hey, die machen Aussagen gegen mich. Leute, wir haben doch ausgemacht, wir reden nicht mit der Polizei. Das war doch, wieso? Ich war so enttäuscht schon als Kind, im Kindergarten verpetzt worden. Ich so, hey, das tut weh, warum macht ihr das so?
Aber das geht mir auch so, ich habe halt auch einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Mhm.
Ja, aber dann spürst du nicht, wie das, also du kannst nachvollziehen, dass das für ihn...
Ja, aber Gerechtigkeit, ja, aber Gerechtigkeit ist für mich auch, dass man, also Loyalität ist damit inbegriffen für mich.
Mhm.
Also das.
Und wir können über Chopper nicht, also wir können ihm nicht vorwerfen, nicht loyal gewesen zu sein.
Das stimmt. Aber das ist auch das Einzige, was man ihm nicht vorwerfen kann.
Das ist das Einzige, was wir ihm nicht vorwerfen können. Dass also sein engster Vertrauter irgendwie versucht hat, ihn umzubringen, verändert ihn nochmal. Also er spricht selber davon, dass das nochmal, weil der sich in diesem Kodex eben festgekrallt hatte und danach war er lost so. Was er nicht gemacht hat und was auch wieder bezeichnet ist, er hat nicht versucht, Rache zu nehmen.
Oh, das überrascht mich.
Nie. Nie.
Wieso nicht?
Wie gesagt, auf dem Typ seiner Brust steht drauf Mad Dog Psychopath. Also alles, es ist manchmal mir auch nicht ganz klar, warum er tickt, wie er tickt. Es gibt eine Geschichte, wo er ihn wieder sieht nach ein paar Jahren in Haft.
Und er auf ihn zugeht
und er geht so auf ihn zu, schnell, er läuft schnell auf ihn zu und der andere ist kein Feigling und macht sich bereit und stellt sich und er ist hingegangen und hat ihn auf die Wange geküsst.
Mhm.
Und hat er gesagt so, ey, das Leben gibt dir schon, keine Sorge. Okay. Und Jimmy hat angeblich gesagt, ich weiß. Jimmy Laughlin hat sich später selbst verbrannt.
Verbrannt?
Ja, in einem anderen Gefängnis, wollten ein Feuer legen, wollten eine Bombe bauen, man weiß nicht genau, was passiert ist, hat sich selbst verbrannt.
Ach so, richtig tödlich?
Tot.
Ach so, ich habe gedacht, verbrannt, Haut verbrannt. Okay, crazy.
Chopper, Wild Boy. In seinem letzten Interview, als dann wirklich klar war, dass nur noch Wochen zu leben hat, ging es auch nochmal um die Zahl der Morde, weil er hat immer von 17, 18 Morden gesprochen, bla bla. Ganz genau festgelegt hat er sich im letzten Interview auf 4, die er auch einzeln beschrieben hat. Und der letzte war, das habe ich am Anfang schon gesagt, war tatsächlich 2002. Also schon nach dem Fame fürs Buch, schon nach dem Film mit Eric Banner, schon nach weltweit bekanntem Ruhm.
Was ist denn eigentlich der Ruhm für ihn? Also was ist der Fame?
Ey,
weil er im Gefängnis keine Angst hat.
Nein, du wirst so lachen. Es ist so ähnlich wie das. Also es ist der Autor, wenn ich nicht die Präventionsarbeit hätte, ist es ganz ähnlich wie das, was ich gemacht habe. Ein Buch geschrieben über die Zeit im Gefängnis. Leute haben das gelesen, Leute haben das gefeiert. Der hatte einen der ersten Internet-Blogs irgendwie, hat im Internet
Mark Brandon Reed, Mark richtig. Reed,
ja. Hat getourt mit einer Lesereihe, hat Stand-Up-Comedy gemacht, so.
Okay, jetzt bin ich gerade verwirrt.
Warum? War ein extrem witziger Mann. Extrem lustig. Also, er hat.
Also, schau mal, er ist rausgekommen, hatte das Gefühl, oder alle hatten das Gefühl, er ist geläutert?
Keiner hatte das Gefühl, er ist geläutert. So.
Ach so, ich dachte, wenn er dieses Präventivding durchgezogen
hat. Hat er nicht. Das ist der Unterschied zwischen ihm und mir. Ach aber so. Sonst, ich hätte in diese Kerbe reinrutschen können, theoretisch. Wenn ich jetzt nicht gesagt hätte, okay, ich mache.
Ah, der hat seine Story ausgeschlachtet.
Er hat einfach. Die Story ausgeschlachtet. Er hat im Grunde, weißt du, ich erzähle ja jetzt auch auf YouTube meine Geschichte so.
Verstehe.
Das hätte der gemacht. Das hätte der gemacht. Und dadurch. Ein sehr wortgewandter Mann, ein sehr guter Autor, unglaublich gut geschriebene Bücher. Schockiert und deswegen auch wieder diese Parallele zu mir, so ein bisschen mit diesem, hätte ich damals in dem Krankenhaus
ja
mein
gesagt.
Wort, ich habe ja gesagt, hätte ich mein Wort gehalten, weißt du, wäre ich vielleicht heute in der Situation, dass ich sagen müsste, ja, ich habe nach der Haft, also ich jetzt in 10 Jahren sage, ja, ich habe nach der Haft auch noch meine Tat begangen halt. So, und das ist, deswegen, der ist so auf einer Seite, ich habe so gespaltene Gefühle zu diesem Mann, weil ich kenne solche Leute, ich habe sowas erlebt und ich habe das früher, ich habe die ja verehrt teilweise, weil das alles, was genau? da passiert ist, ist in der kriminellen Welt passiert. Niemand, weißt schon, keiner von denen so, die er getötet hat oder mit denen er Konfrontationen hatte, hatte ich damals das Gefühl, dass das nicht in Ordnung gewesen wäre. Heute bin ich halt so gegen Gewalt. Ich bin eigentlich ein überzeugter Pazifist mittlerweile, weil Gewalt immer gegen Gewalt erzeugt. Und ich das halt einfach verstanden habe. Damals war so, da hast du genau den richtigen erschossen. Weil der war ein Problem. Er hat gesagt, zum Beispiel, einer der Morde, dieser 4 Morde war ein Typ, der hat Hotshots verteilt. Also der hat, das war ein Dealer, der auch Zuhälter war. Und der hat Prostituierte abhängig gemacht. Und wenn die fertig waren, ne, wenn der Körper oder die Psyche kaputt war, hat er ihnen eine Überdosis verpasst. Und er hat gesagt, der Typ hat in seinem Leben wahrscheinlich 50 Frauen eine Überdosis verpasst. Und was soll ich mich jetzt schlecht fühlen? War dann original während dem Interview, also was? Ich bin der weltgrößte Müllmann, wenn ihr wollt. So kam er. Und ich konnte das, damals konnte ich das so nachvollziehen. Und da auch wieder, ich habe ja diese Rechtfertigung selber noch vor Monaten in Interviews verwendet. Ich bin heute vorsichtig. Ich habe selbst gesagt so, die Leute, die ich überfallen habe, waren alle in der kriminellen Welt. So, als würde es das besser machen.
Klar.
Und es ist auch ein Teil in mir, der sich so anfühlt, als würde es das besser machen. So, ne? Als ist es besser, einen Dealer zu überfallen, als eine alte Oma. Und ja, das ist ein weiter Weg, den man, ich merke auch selber in der Geschichte, habe ich gemerkt, das ist auch noch ein weiter Weg, den ich gehen muss, gerade in dieser Trennung zwischen krimineller Welt und Zivilwelt. Was das wirklich bedeutet. Bist du fertig? Sprachlos.
Ja, ich überlege gerade, ob ich das anders sehe. Also ich würde nie jemanden angreifen. Ich habe noch nie jemanden angegriffen. Ich würde weder den einen noch den anderen angreifen. Aber wenn ich jemanden angreifen müsste, würde ich auch lieber jemanden angreifen müssen, der kriminell ist als die alte Oma. Also ist das dann auch das Gleiche, wie du das siehst? Oder ist da ein Unterschied?
Es ist sehr ähnlich. Es ist sehr, sehr ähnlich.
Und das ist aber schlecht?
Nee, ich weiß nicht, ob es schlecht ist. Ich glaube, es ist logisch. Ich glaube aber auch, dass ein Leben genauso wertvoll wie das andere ist. Und das ist paradox, weil das glaubst du auch.
Ja.
Siehst du? Aber da gibt es viel subtilere Sachen noch. Wir sind beim einen, sagen wir ja, die Hinrichtung ja, und beim nächsten sagen wir, hey, nein. Also.
Nee, da bin ich generell dagegen.
Aber der eine tut dir mehr leid als der andere.
Mag sein.
John Wayne Gacy hatten wir.
Ja.
Mit seinen 33.
Sorry, Boys. Aber der tut mir null leid.
Siehst du?
Sorry, muss ich so sagen.
Entschuldige dich bei mir.
Ja, es ist halt komisch, ne? Dass man, ja, kann ich auch nicht erklären. Jetzt fühle ich mich auch gerade schlecht.
Nein, du musst, keiner soll sich bitte schlecht fühlen. Ich will nur, dass wir es alle. Ich habe während der Folge gemerkt, ich habe Probleme. Wir werden noch mehr Leute aus der kriminellen Welt behandeln. Ich habe Probleme, mich zu distanzieren. Ich kann genau diesen Moment, wo der in der Zähler auf und abläuft und er so, ey, wir gewinnen jetzt diesen Krieg. Und ich so mit 21 hätte ich nicht die Macht gehabt, Nein zu sagen. Ich wäre aufgestanden und hätte gesagt, au! Wir gewinnen morgen den Krieg, so, ne? Und mein Problem wäre gekommen, wenn dann Jimmy gesagt hätte, ey, wir müssen Chopper töten. Stell dir mal das vor. Und dann,
ich weil kann das dann wieder illoyal wäre.
Das ist mir alles so nah halt. Ja, aber gleichzeitig willst du mitmachen, 8 Leute töten, die wollten auch leben. Die haben auch Familien draußen, die haben auch, weißt du, es ist so, können wir den Krieg nicht anders beenden? Bist du, also, ich kann so, da ist so viel drin. Ich habe es dir erzählt, Mann. Ich war in einem Raum, wo jemand die Hand abhacken würde. Und so. Ich habe das, ach, die Geschichte ist mir sehr nahe gegangen. Es hat mir aber auch wieder gezeigt, dass ich weit genug weg bin vom Psychopath, vom klinischen Psychopath, was ja auch wieder gut ist, was ich kann fühlen.
Es freut mich auch gerade, wenn ich hier mit dir in diesem Raum bin.
Ach, es ist eine, Leute, jeder, der sich beschwert über seine Gefühle und Ding, lasst uns froh sein, dass wir welche haben.
Das stimmt.
Die letzte Frage, die die Reporterin ihn gestellt hat, die mich mitgenommen hat, war: Marc, wie fühlt es sich an, jemanden zu töten? Und was glaubst du, war seine Antwort?
Wie eine Stulle schmieren.
Genauer gesagt hat sie eigentlich gesagt, also sie hat, als nichts kam, dann so, ja, so ein Nicken, so fragte sie ihn genauer nach. Hattest du ein Gefühl von Angst? Nein. Warst du aufgeregt? Nein. Vielleicht sowas wie Bedauern? Nein. Es war sofort raus aus dem Kopf. Ich habe mich nur noch einmal umgesehen, um zu sehen, ob es jemand gesehen hat.
Und wäre das dann gut gewesen, wenn es jemand gesehen hätte oder schlecht? Also na, hätte er dafür
den auch umgebracht.
Ach so, okay, ich dachte wegen Anerkennung oder so. Nein. Oh Gott, der hätte den auch umgebracht. Oh Gott.
Und gerade den letzten Mord konnte die Reporterin überhaupt nicht fassen, weil da weiß man recht viel drüber und sie fragt ihn so, ob es ihm nicht heute leid tut, heute, wo man weiß, dass der Sohn des Opfers den Vater vermisst gemeldet hat. Und man in dem Moment selber schon weiß, als es dann in den News ist und so, der ist tot, den braucht er gar nicht suchen. Und Chopper sagt, nein, kein bisschen.
Was war denn das für ein Typ, den er da umgebracht hat?
Auch ein Krimineller. Hat auch auf ihn mal geschossen gehabt.
Okay.
Aber auch wieder, interessant, dass du da wieder differenzierst, so, ne? Also,
weil du gesagt hast, dass sie den erst gar nicht nachvollziehen konnte. Deshalb
es gibt halt den Sohn, Mord. Der halt, bitte, wenn sie wissen, wo mein Vater ist, sagen sie uns, tauschen sie uns den Aufenthaltsort mit, wir wollen nur wissen, wo er ist. Und der sitzt halt zu Hause, braucht den nicht suchen, weil der ist, ich weiß, wo der ist und den findet ihr nicht. So, und das ist, ich bin so froh, dass ich fühlen kann. Und jedes Mal, wenn ich mich jetzt beschissen fühle, dann werde ich mir denken so, ach gut, cool, da ist was.
Kein Psychopath.
Es muss schrecklich sein, so ein leeres Floß zu sein, ohne Segel, ohne Motor.
Stimmt. Und die können treibend. Am Ende auch nichts dafür, ne?
Wir kommen in den nächsten Folgen darauf, ob man daran arbeiten kann, ob man es verändern kann, was man tun kann.
Das ist spannend.
Ja, okay. Weil wenn wir schon hören, dass wenig Aktivität ist und es ein bisschen mit einem Muskel zu vergleichen ist, Muskeln kann man trainieren. Vielleicht kann man da auch was machen. Da kommen wir in den nächsten Folgen drauf. Wir wissen, Chopper hat nicht viel gemacht. Einer der begnadetsten Autoren aus der kriminellen Welt, einer der beeindruckendsten Chronisten, einer der Leute, die mir die Augen geöffnet haben durch diese realen Texte, auch dieses eher so, ihr wollt Drogendealer sein, ihr wollt Bling-Bling haben, ihr wollt schöne Frauen haben, ich warte in eurem Gebüsch. Und das Letzte, was ihr sehen werdet, ist ein zahnloser Typ mit einer Axt. So. Und das hat mich so, ich will eigentlich gar nichts in dieser Welt sein. So. Es hat mir geholfen, mich daraus zu lösen. Solche Leute. Und insofern, jo, danke Chopper.
Wir können das ja war's. Schon mal auf nächste Folge.
Bitte, lass uns teasern. War hart für mich. Ich bin fix und fertig, ich brauche eine Pause.
Ja, ich finde das aber irgendwie total interessant. Deshalb liebe ich auch ehrlich gesagt hier diesen Podcast, weil du immer wieder so aufzeigst, dass es eben nicht so schwarz und weiß ist, sondern dass man so ganz oft in Zwickmühlen gerät oder in so Dynamiken, in die man sich eigentlich gar nicht reindenken kann, wenn man in dieser Welt noch nicht war. Ne? Also wie das, was du gerade erzählt hast, in dieser Zelle, wo man denkt so, ja okay, ich muss jetzt endlich mitmachen oder was ist, wenn ich nicht mitmache? Und das finde ich halt wirklich super interessant und ich sehe dir auch an, weil sonst siehst du nicht so fertig aus, wenn wir eine Podcast-Folge aufgenommen haben, dass es in dir immer noch arbeitet. Also das sehe ich dir an. Wir machen jetzt Schluss. Dann kannst du kurz was trinken und essen.
Wir machen jetzt Schluss. Ich bin jetzt auch nicht mehr müde, denn auch schon dämlich. Wo geht's in der nächsten Folge drum?
Wir reden nächstes Mal über eine Frau. Das erste Mal über eine Frau.
Zeit wird.
Ja, und dann bin ich auch mal gespannt. Ich würde auch gerne so ein bisschen, was Psychopathen angeht, so zwischen Psychopathen und Psychopathinnen so ein bisschen vielleicht differenzieren, dass wir da so auch mal gucken können, ob es da einen Unterschied gibt. Ich weiß es nicht. Die hat 3 Menschen umgebracht, so viel
glaubst
weiß ich
du,
schon.
Es gibt weibliche Psychopathen?
Na, sonst hättest du die nicht ausgewählt.
Frauen sind doch alle nett, oder? Ist das nicht so? Mir ist noch nie eine begegnet. Nicht in der Schule, nicht. Nee.
Du kannst das Ironieschild wieder ausmachen.
Ach so.
Und ich weiß, die hat 3 Menschen umgebracht. Keine Ahnung, was genau, wo genau. Ich weiß noch, die kommt aus Deutschland.
Richtiges Brett.
Mehr hast du mir noch nicht verraten und darüber reden wir nächstes Mal.
Ich freue mich drauf.
Max, es war schön mit dir.
Es war schön mit dir. Bis zum nächsten Mal.
Das war Pollux, Psychopathen im Knast. Der True Criminal Podcast mit Maximilian Pollux und Claudia Kamit. Mehr Infos zu Maximilian Pollux findet ihr auf Sichtweisen e.V. Pollux, Psychopathen im Knast, ein Podcast von Podimo, produziert von Auf die Ohren.
Hi, hier ist Jelena Berner und am besten gibst du gleich mal den Link go.podimo.com/wwc in deinen Browser ein und hörst in dem Podcast Worldwide Crime, reale Opfer, digitale Spuren rein. Da berichte ich jeden Freitag von echten Kriminalfällen, bei denen TäterInnen ihre Opfer online kennenlernen, digitale Spuren hinterlassen oder sogar Verbrechen live übertragen. Und ich spreche mit ExpertInnen über Ursachen für und Mittel gegen Gewalt im Netz. Worldwide Crime gibt es jeden Freitag exklusiv bei Podimo. Mit dem Link go.podimo.com/wwc kannst du die Podimo-App 30 Tage kostenlos testen.